The next talk is by Jona Frimemosa.
Der nächste folgende Vortrag ist bei Jona Frimemosa, eine Ingenieurin, die uns durch das Thema Pirouette Machines, fluide Komponenten, Fluid Components, leiten wird. Willkommen zur deutschen Übersetzung. Willkommen zur deutschen Übersetzung von Pirouette Machines, Fluid Components. Ich bin in Rumänien aufgewachsen und ich habe meine Karriere als Künstlerin gestartet. Und als Kind habe ich eine Menge Lippenstift getragen. Dann bin ich nach Berlin gezogen und ja, ich habe irgendwie angefangen mit Elektronik rumzuspielen, damit zu arbeiten. Und dann habe ich realisiert, es gibt schon einen Zusammenhang zwischen dem Lippenstift, den ich trage, und den Dingen, die ich so zusammenlöte. Und ich habe ein alter Ego für mich entdeckt. Ich nenne sie Coquette. Als ich durch Berlin gezogen bin, habe ich diese Kosmetikbox gefunden. Und ich habe da so ein bisschen mit Elektronik rumgespielt. Und ja, als ich dann mit Kosmetik rumgespielt habe, habe ich diese Verbindung gespürt. Und das brachte mich zu dieser Idee. Das hier ist ein modulares System, mit dem du so ein bisschen rumspielen kannst. Es ist ein Plug-and-Play-System. Und danach habe ich mir vorgenommen, diesen Brust-Synthesizer zu machen. Du kannst da an den Nippeln rumdrehen, um ein paar Pitches zu stellen. Ich habe also Kosmetik genommen als nächstes und habe sie zu Spannungssensoren umfunktioniert. Eine ziemlich seltsame Sache ist so eine Wimpernzange. Und damit kann man so ein... Ja, schaut euch das an. Okay. Dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen angeschaut zum Make-up-Routinen. Wenn ihr durch YouTube geht, werdet ihr da eine Menge finden. Und da kamen mir viele Ideen, wie man das entsprechend anwenden kann. Und ich habe diese ganzen Make-up-Instrumente einfach zu Klanginstrumenten umfunktioniert. Powder. Und ja, manchmal, je nachdem, was man damit macht, packt man sich verschiedene Sachen aufs Gesicht. Und entsprechend habe ich dann diese Schaltkreise designed. Aber es geht mir immer wieder um den Lippenstift. Es ist wirklich das Schlüsselelement. Wirklich wichtig ist, es hat eine geheime Zutat. Und das ist Blei. Blei ist süßlich. Und entsprechend schmeckt Lippenstift darum etwas süßlich. Und das wird immer noch verwendet. Und das ist irgendwie ziemlich poetisch. Und ich meine, ich verbringe meine Tage damit, mit Blei zu löten. Also ja, da gibt es eine Verbindung. Und entsprechend ist es auch spannend, dass die Sachen, mit denen ich so rumhantiere, eigentlich von Uran abstammen. Blei ist eine stabile Form von Uran.
Also, wir kriegen das aus einem Kristall, das ein Sulfid ist. Und das Interessante an diesem Stoff ist, an diesem Mineral ist, ist, dass das erste Mineral ist, das als Halbleiter verwendet wurde. Und Halbleiter sind diese kleinen Dinge, die in unseren Telefonen sind, in Form von Transistoren. Es ist ein uralter Halbleiter und hatte eine andere Form. Das wurde nur für Radiosignale verwendet. Und dann habe ich überlegt, könnte mein Lippenstift ein Halbleiter werden? Und das ist etwas, das ich hier dieses Jahr ausprobieren wollte. Und diese Kristalle wurden natürlich verwendet, um verschiedene Radiosignale zu verwenden. Und es war sehr wahnsinnig einfach, diese Radios zu bauen und diese Funkeinheiten. Und so wurde ein ganzer Kult von Radioamateuren geboren. Und hier haben wir ein Beispiel von dieser Radiooperatorin YL-Codename. Und ich wollte eben einen Lippenstift so umwandeln, dass es so klingt wie all diese Dinge, die mir so wichtig sind. Und das ist, wie ich als einen Lippenstift solo gespielt habe. Und jetzt, das soll wirklich laut sein. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Okay, vielen Dank. Also in 1924 hat Loschek dieses Kristallin erfunden. Er nahm so einen roten Kristall, so ähnlich wie der Bleikristall in meinem Lippenstift, aber er ist ein anderer Stoff. Und er packt es in dieses einfachen Oszillator Schaltkreis, einfach nur mit einem Kondensator und einer Spule. Und er hat es geschafft, für das erste Mal eine Oszillation von einem Halbleiterkristall zu kriegen. Er ist nicht wirklich bekannt, weil er kein Patent angemeldet hat für seine Erfindung und er ist einfach arm in St. Petersburg gestorben. Aber in den 1920ern gab es sehr viel Interesse um Mineralien. Und hier ist eine Liste mit Mineralien, die verwendet werden können, um Oszillationen zu erzeugen. Und das ist lange vor dem Transistor. Und das hat mich interessiert und ich wollte verstehen, wie ich meinen eigenen Transistor bauen konnte. Und wenn man Elektronik macht, dann kann man sehr viel selber bauen. So ein Kondensator, ein Widerstand, aber ein Halbleiter, das ist wirklich schwierig. Und deswegen wollte ich das nachbauen, was er damals gebaut hat. Und das ist, was ich damit geschafft habe. Also ein Mineral, das heißt Galena, das versucht zu oszillieren. Es versucht es wirklich. Dann oszilliert es. Die schreien fast schon. Und ich fand das sehr interessant, weil sie aus dem dunklen Tiefen der Erde kommen und machen diese wahnsinnigen Klänge. Und das ist eine Installation in Berlin, in Labor 19. Da ist es immer noch. Und das besteht aus 12 verschiedenen Mineralien und jeder von diesen Steinen macht einen eigenen Klang durch die Chemie ausgelöst. Und der Stein hat einen negativen Widerstand, den ich widerstehen kann mit hoher Spannung und kriege eben eine Oszillation. Das war alles sehr, sehr interessant. Aber es bringt ja nichts, Kunst zu machen, die nur schön ist. Und ich wollte dann Leuten beibringen, wie sie ihre eigenen Transistoren bauen können. Und das ist wie der Workshop der Sizzling-Halbleiter. Ja, damit habe ich dann den Workshop gestartet. Und da dachte ich mir, okay, Mineralien sind selten und es ist schwierig, an die ranzukommen. Also brauche ich ein anderes Material. Und dank Niall Steiner und sein Blog Sparkbang Buzz ist wirklich großartig. Und er hat mit galvanisiertem Stahl experimentiert. Und er hat es geschafft, ein Mineral herzustellen, das fast genau so gut ist wie der rote Kristall, den Loschef ursprünglich verwendet hatte. Um das zu machen, braucht man ein wenig galvanisierten Stahl, muss es wirklich stark verbrennen. Und dann kriegt man diese kleinen schwarzen Punkte. Und da bildet sich ein spezielles Oxid. Und wenn man dieses Oxid mit einer Nadel berührt, dann kriegt man Verstärkung. Genau wie bei einem beim Transistor. Also habe ich das versucht mit sehr, sehr vielen Leuten. Und den Workshop habe ich schon in der ganzen Welt gehalten. Und wir haben sehr, sehr viele Instrumente gebaut. Zum Beispiel diesen hier. Das sind alles Instrumente, die von Teilnehmern gebaut wurden. Und ich wollte Ihnen die Geschichte von Minen und von Elektronik und alle diese Dinge beibringen. Aber was auch wichtig war, war, dass wir am Ende etwas damit tun, dass wir es nutzen. Und damit ist das Orchester schreiender Mineralien entstanden.
Und nun zu etwas völlig anderem. Meine Arbeit beschäftigt sich viel mit der Vergangenheit und der Geschichte von Electronics. Und ich habe mich so gefragt, kann man das nicht einfach anders bauen? Warum wollen wir diese Maschinen überhaupt bauen? Warum wollen wir Computer verwenden? Also habe ich mich ein bisschen in die Geschichte von Computing eingearbeitet, um zu verstehen, was es da für andere Möglichkeiten gibt. Wir haben uns schon über Transistoren und unsere Mineralien unterhalten, über die ersten Transistoren. Und in den 1950ern wurde der erste Transistor dafür verwendet, Signale zu amplifizieren. Und da gab es noch eine Sache, die nennt sich der Fluidistor, ein fluider Transistor. Und das hat mich ziemlich interessiert. Es ist wie ein verschlossenes, verborgenes Kapitel der Geschichte von Computing. Und dann gibt es dieses komplette Feld in Computer Science, was sich Fluidics nennt. Und ich musste da wirklich in den Archiven rumwühlen. Und warum sieht es so aus? Nun, auf der linken Seite sehen wir einen CMOS-Chip. Ist schön, symmetrisch und rechteckig. Zum Beispiel Computerchips sehen etwa so aus von innen. Auf der rechten Seite sehen wir einen Fluidic-Chip, einen fluiden Chip. Und wir sehen schon einen krassen Unterschied hier dazwischen. Es sind beides sogenannte Logiktore, Logic Gates, aber sie funktionieren komplett unterschiedlich. Das eine funktioniert aufgrund von Elektrizität und das andere aufgrund von, Flüssigkeiten. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt. Und die ersten Computer in der Geschichte haben tatsächlich mit Wasser funktioniert. Das hier ist eine persische Uhr. ist also eine Schale mit einem Loch in der Mitte. Und man kann die Zeit quantifizieren, die diese Schale braucht, um zu sinken. Und das kann man dann entsprechend in Einheiten umrechnen. Ein weiteres Beispiel ist Al-Jazaris Erfindung von 1206, die das gleiche oder ähnliche Sachen mit Pneumatik und Hydraulik erreicht. Der rechten Seite sehen wir eine Perpetual Flute, was wir heutzutage einen Oszillator nennen würden. Hier ist Moniac, ein Computer erfunden von William Phillips. Und dieser stellt den Geldfluss der britischen Wirtschaft dar. Und er hat das erschaffen, um ein komplexes System, wie eben genau diese britische Ökonomie, zu simulieren. Zum Beispiel hier, das Einkommen wird durch Wasser symbolisiert. Man kann das aufladen und dann simulieren. Das war also jetzt dieser ganz kurze Abriss zur Geschichte der Fluid Computings. Da habe ich mir das angeschaut und da habe ich diese Formen gefunden. Die waren so spannend. Und ich wollte wissen, wie die funktionieren. Und im Prinzip benutzen die den sogenannten Quan-Effekt, nach dem gleichnamigen Physiker benannt. Ausgestoßene Ladung auf beiden Seiten.
Also der Quanta-Effekt, der hat damit zu tun, dass eine Saugwirkung durch einen Strahl erzeugt werden kann. Der Effekt funktioniert auch in einem gefluteten Strom. Ich glaube, im Deutschen ist das auch als Bernoulli-Effekt bekannt oder im Westen. Und dass eine Wahl erscheint, beeinflusst diese Strömung. Und ein Steuersignal kann verwendet werden. Und das kann man für eine Schaltung verwenden. Da also dieser veränderte Strom kehrt nicht zurück, wenn er einmal geschalten wurde. Und so kann man einen fluidischen Transistor herstellen und die Form folgt der Funktion. Und damit kann man eben Ströme in Luft und Wasser steuern. Und das kann entweder hin und her schalten oder eben analoge Formen erzeugen. Man kann also digitale Formen in digitalen Computern erzeugen oder analogen Systemen erzeugen. Und was war jetzt der Nutzen davon? Und warum hat niemand davon gehört? Naja, die waren ein bisschen obskur in der Informationstechnik. Es wurde in der Medizin verwendet für Atemgeräte. Sie wurden außerdem in alternativen Kommunikationswegen verwendet. Das ist ein fluidischer Transistor oder Verstärker, der Stimme verstärken kann. Aber der häufigste Anwendung ist Automation, also zum Beispiel Roboterarme in Fabriken. Diese ganzen Videos aus der UdSSR sind vom JET-System, die für Automation verwendet wurden. Eine andere interessante Anwendung war für Weltraumanwendungen, weil Flüssigkeiten immun sind gegen Strahlung. Man kann sie ins All schicken und sie sind sehr, sehr widerstandsfähig. Es geht nur um Aushöhlungen. Es gibt keine Energie oder keine Elektrizität in dem Sinne. Das hier zum Beispiel ist ein Schaltkreis, der aufaddiert. Und so sieht man das in einem Röntgenbild links. Und sie sind sehr, sehr schön. Und eine andere große Anwendung ist eben Berechnungen oder Computing. Und es gab zum Beispiel FLODAC wurde in den 1960ern in den USA entwickelt. Warum ist das fehlgeschlagen? Naja, es ist relativ langsam, das war das Problem. Das folgt einfach den normalen Flüssen von Fluiden und elektronische Berechnungen waren einfach wahnsinnig schnell. Die haben sich viel, viel schneller entwickelt. Sie sind schreiende Mineralien, aber wir hätten auch Luftcomputer haben können, zusätzlich zu elektronischen. Als ich dieses Projekt gestartet habe, war eine der ersten Dinge, die ich getan habe, mir die Geschichte dieser Technik anzusehen. Und dieser Fluidistor ist ein Speicherchip oder ein Speicherelement. Und ich wollte das volumetrisch aus Glas machen. Ich habe mit einem Glasbläser in Rumänien gearbeitet. Und dann habe ich überlegt, was für eine Art Schaltkreis kann ich hier machen? Was kann ich mit dem Speicher, fluidischen Speicher machen? Das ist jetzt ein Shift Register. Das ist ein grundlegender Baustein von Computern. Und ich habe dieses Element gebaut. Das ist ein sehr, sehr dumpes Gedächtnis. Es kann ein Bit speichern gleichzeitig.
It also uses salt
water. Es benutzt Salzwasser, wird hier verwendet.
And it makes a sound each time
und is memorized. Es macht ein Geräusch jedes Mal, wenn etwas abgespeichert wird. Und dann habe ich mir vorgenommen, in dieses Feld noch ein bisschen tiefer einzutauchen. Und ich wollte die Form indizieren. Das hier ist also eine Tabelle von verschiedenen Logic Gates, die ich euch mitgebracht habe. Also fundamentale Bausteine von Computern. Hier in diesem Fall habe ich sie, genau, wurden sie, bei den Fluids wurden sie halt durch Shapes dargestellt. Und ich wollte so ein bisschen den Zusammenhang zwischen den Formen und der menschlichen Anatomie herstellen. Und ich bin über dieses Buch gestolpert, wo hier dieses sogenannte Äquivalenzelement dargestellt wird. Diese Logikelemente sind hier nach menschlicher Anatomie designt. Und ich habe diese Form, genommen und ich habe sie zurück ins Leben gebracht. Und zuletzt dachte ich mir, ja, lass uns doch einfach so ein Set bauen, mit dem man diese Fluidics Leuten beibringen kann. Hier in diesem Fall haben wir ein Volgajet-System, also kleine Chips, die diese Fluidics darstellen. Die wurden tatsächlich auch kommerziell vertrieben. Ihr könnt also sehen, dass die aus einer Kavität bestehen. Und das scheint einfach sogar besser zu funktionieren als Volumetrie. Und also bin ich losgezogen, um nach diesen Formen zu suchen. Ich habe mich durch Bücher und Bücher gewählt und ich habe mir gewühlt und ich habe mittlerweile mehr als diese Form zusammen. Ich habe die dann auch publiziert. Danke. Und ich habe diesen Fluidic-Prototypen hier gebaut. Der ist 2D, der ist aus diesen Paneelen aufgebaut. Aber was ich auch machen wollte, ist einen natürlichen Computer zu bauen. Etwas, was ich gut finde. Ich habe also mit einer Uhr angefangen, was im Prinzip das Herzstück eines Computers darstellt. Und dafür brauche ich einen Oszillator und dafür brauche ich entsprechend einen fluidischen Transistor, das hier. Auf der linken Seite ist ein Transistor, auf der rechten Seite ein Oszillator. Und ich habe das gebaut. Und wenn ihr genau hinschaut, könnt ihr die Bewegungen dieses Wassers sehen. Das ist ein niedriger, langsamer Oszillator. Das ist ein Projekt mit Singur. Und da habe ich das in einem einzigen großen Raum aufgebaut. Ausgestellt ist hier der gleiche Oszillator, aber mit Luft. Deswegen hört ihr das Geräusch. Und dann habe ich mir den Prozess angeschaut dahinter. Also bin ich losgezogen und habe nach Elementen gesucht, die diese Rechenarbeit, dieses Computing machen. Und ich habe im Prinzip mir einige dieser Modelle genommen, habe sie nachgebaut. Das hier ist ein AND Gate zum Beispiel, ein fundamentales Logic Gate. Und entsprechend kann man dann auch komplexere Kreise bauen. Und auf der rechten Seite haben wir das. Genau, hier habe ich euch zwei mitgebracht. Hier habe ich einen Komparator gebaut. Das ist also ein AND Gate mit einem fluidischen Verstärker dahinter. AND Gates sind und Tore. Und ich habe die also alle verbunden, um einen Prozessor zu bauen. Und naja, da gab es einige Schwierigkeiten, primär physikalischer Natur, die mich daran gehindert haben, einen vollständig funktionierenden Prozessor zu bauen. Aber es ist ein Kunstwerk. Und hier habe ich euch den Prozessor mal mitgebracht. Hier ist eine Delay-Line zum Beispiel. Gerade eben haben wir den Pulse Shaper gesehen. Und es hat natürlich auch Geräusche gemacht. Es hat also, genau, in diesem Fall sind es zwei Schaltkreise, einer mit Luft und einer mit Wasser. Der Komparator hier hat ein paar Probleme gemacht. Hier ist ein Subtraktionskreislauf. Ja, diese Ausstellung ist vor 1 bis 2 Wochen leider zum Ende gekommen. Aber wenn man ein Computer ist, dann muss man ja irgendwie was aufnehmen und es verarbeiten. Und dazu braucht man Sensoren. Und hier habe ich euch mal einen bestimmten mitgebracht. Das ist ein NOR-Gate. Und hier benutzen wir den Quanteffekt. In diesem Fall wird ein Strahl nach rechts oder nach links gedrückt, jeweils nach ihm. Und wenn man zwei von diesen Elementen verbindet, dann bekommt man diese Struktur, die so eine Art Sensor ist. Und sie kann einerseits als Sensor funktionieren, auf der anderen Seite aber auch als Blasenmaschine für Blubberblasen. Und das habe ich euch mal mitgebracht. Für mich war es eher Letzteres.
Also hier links sehen wir den Sensor. Und das ist der erste Input der Maschine. Und das kriegt es eben mit, wenn im Vortex-Verstärker Luft ist. Und dann gibt es dieses Geräusch. Und dann dachte ich mir, ich habe diese Elemente und die muss ich jetzt zusammenschalten. Und dann habe ich mir angesehen, wie werden die zusammengeschalten? Das ist ein sehr modulares System. Und das war aber spekulativ. Ich hatte eine Idee, wie ich sie zusammenschalten will. Und das hat zu Chaos geführt, wegen den vielen, vielen Röhren. Und so sah dann das endgültige System aus. Es gibt auch Ausgabegeräte, das ist diese große Platte hier, da wird alles zusammengemischt. Das ist quasi eine Summe. Und das ist jetzt eine andere Form von unserer Hardware und deswegen fand ich das so interessant. Und deswegen möchte ich das auch sicherstellen und archivieren, dass es aufbewahrt wird für die Welt. Und ja, die sind zwar langsamer, aber sie sind widerstandsfähiger. Und ich denke auch, dass die Langsamkeit einen Wert hat. Und ja, dann bin ich auch fertig für heute. Vielen Dank.
Thank you very much.
Vielen, vielen Dank für den Talk. Wir haben noch 10 Minuten für Fragen und Antworten. Also wenn irgendwelche Fragen sind, kommt bitte einfach zum Mikrofon und fragt. Haben wir Fragen vom Internet?
Hi, thank you for the talk.
Hey, danke für den Vortrag. Kannst du dich erinnern, ob du dich an den Namen der Raummission erinnern kannst? Weil du vorher gesagt hast, dass es im Raum, Weltraum benutzt wird. Also es wurde für den Weltraum aufgebaut, wurde nicht benutzt, aber NASA hat ein ganzes Buch darüber, wie sie versucht haben, das für einen Raumflug zu implementieren, was eingebaut wurde und verwendet wurde. War ein Verstärker, um Flügelsignale zu verstärken in den pneumatischen Systemen. Und das wird immer noch in Flugzeugen verwendet. Aber die genaue Mission, ich glaube nicht, dass sie so einen Computer hochgeschickt haben. Sie haben es designt. Also ich kann euch den Namen geben. Das ist in einem kleinen NASA-Buch, die Idee. Aber ich glaube, es ist nie wirklich passiert. Das war mehr eine neue Idee und ey, lass das doch mal bauen. Also mehr ein Konzept. Danke für den Vortrag. Ich habe mich gefragt, wie kriegst du die Flüssigkeit in das System? Ist da eine Pumpe oder Schwerkraft? Ja, ich cheate. Also wir benutzen Pumpen. Aber die Idee wäre, dass man das über eine Schwerkraftpumpe macht, also ein schwerkraftgetriebenes System, dass man über verschiedene Drücke und Aushöhlungen machen kann. Es gibt solche Systeme. Al-Jazari, der Erfinder, den ich gezeigt habe, der hatte viele solche Systeme, aber jetzt erstmal habe ich das noch nicht benutzt, weil das einfach wahnsinnig gewesen wäre. Und der Druck, den man braucht, der ist wirklich hoch. Das ist ein großes Problem. Ich brauche einen Weg, um eine Pumpe zu erzeugen. Also ich brauche eine Pumpe, die so viel Druck erzeugen kann. Aber ich arbeite dran. Und das Luftsystem hat das gleiche Problem. Das Luftsystem, da arbeite ich gerade an einem Blasebalg, wie für eine Orgel. Weil jetzt benutze ich Druckluft. Und ja, mein Ziel ist, dass es elektronikfrei ist, dass es von Hand gesteuert wird. Aber es ist eine Arbeit.
Hi, thanks for the talk. It was really, really interesting.
Ja, es war wirklich, wirklich interessant. Ich bin auch in dieses Fluidics-Berechnungen, Musik, Rabbit Hole gefallen. Aber die meisten Instrumente sind eben Vibrationen von Luft, weil man was schlägt. Und es gibt praktisch keine Wasserinstrumente. Ich habe mich gefragt, ist dir das auch aufgefallen oder hast du eine Erklärung dafür vielleicht? Oder willst du spekulieren? Ja, also wenn Wasser ist merkurial, also es ist ein Albtraum, damit zu arbeiten. Es war ein wirklich, wirklich großer Albtraum, damit zu arbeiten. Da waren dauernd Lecks. Ich musste ständig hin, um das wieder zu reparieren. Und ich denke, das ist die Antwort. Es ist einfach unglaublich anstrengend. Aber ich wollte auch noch ein anderes Projekt, wo ich Geräusche aus Wasser kriegen wollte. Und da habe ich Salzwasser verwendet. Ich habe diese chemische Komponente benutzt. Es ist schwierig, Klänge aus Wasser zu bekommen. Aber man kann es verwenden, um Luft zu bewegen. Und das sieht man auch in Al-Jazaris endlosen Flöten. Das ist ein System aus Wasser, das sich bewegt. Und dann erzeugt es Druck in der Luft und dann entflieht die Luft. Und das wurde sehr viel benutzt. Die meisten mechanischen Instrumente am Anfang der Zeit waren alle wassergetrieben. Also es ist eine große Geschichte, insbesondere in der arabischen Welt. Die ganzen Instrumente wurden mit Wasser getrieben und die ersten Computer auch. Die wurden auch von Wasser angetrieben. Und ja, das ist einfach sehr schwer damit zu arbeiten, deswegen ist es unbeliebt und ein bisschen verschwunden. Aber es hat sehr viel Potenzial und ich suche einen Weg, Wasser als das Hauptmedium für Geräuscherzeugung wieder zurückzubringen. Es gibt viele Wege, das zu tun. Ich denke, es wird auch ein großer Trend. Danke für die Inspiration. In der Alhambra, da ist übrigens eine Pumpe, die 6 Meter das Wasser hochbringt. Ich glaube, von Al Jazeera. Also wenn du dir die Alhambra anschaust, da findest du eine 6 Meter Wassersäule ohne Pumpe. Aber hast du mal darüber nachgedacht, das zu verkleinern? Und wenn die ganzen anderen physikalischen Effekte reinkommen, hast du darüber nachgedacht? Ja, also man kann es schon verkleinern. Es ist auch besser, wenn sie kleiner sind. Die kommerziellen Systeme, die verkauft wurden, waren etwa so groß, also wirklich, wirklich klein. Je kleiner, umso präziser und umso weniger Energie braucht man, um sie anzutreiben. Ich habe sie auch deswegen groß gemacht, um sie zeigen zu können. Also groß, damit man dem folgen kann. Wasser im Kleinen, das sieht man einfach nicht. Aber der andere Grund war, dass ich das über meine Fräse einfach beschränkt war. Und man muss sehr, sehr präzise sein, um es klein zu machen. Und die Ressourcen waren einfach beschränkt. Und das war sehr schwierig für mich. Aber heute wird Fluidik benutzt. Ich habe einen Freund, der ist Physiker. Und er schreibt eine Doktorarbeit in Fluidik und er arbeitet mit Akustik und er benutzt Ultraschalltransducer, aber wirklich, wirklich klein. Und da er testet, ob man das in atomarer Anwendung finden kann. Aber ich würde es ja einfach nur zeigen. Aber ja, es sollte eigentlich klein sein, das wäre eigentlich viel besser.
And with no more questions left,
und weil keine weiteren Fragen sind, beendet das diesen Talk. Vielen, vielen Dank, Joanna.